Impulse, der KPMG Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Impulse-Podcast. Mein Name ist Julia Haslinger und ich freue mich, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in einer neuen Reihe über Women Empowerment zu sprechen. Zu Gast bei uns sind Karin Bruchbacher, Stefanie Sauer und Elisabeth Wasinger von KPMG Law. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Zu Beginn darf ich euch kurz vorstellen. Ihr seid alle drei Rechtsanwältinnen und Partnerinnen bei der Buchberger Ettmeier Rechtsanwälte GmbH. Die Kanzlei wurde 2019 gegründet und tritt unter der Marke KPMG Law auf. Karin, deine beruflichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Technologie und Datenschutzrecht. Stefanie, du berätst Unternehmen bei M&A-Transaktionen sowie zu allgemeinen Fragen des Gesellschafts- und Unternehmensrechts. Und Elisabeth, du leitest den Bereich Arbeitsrecht Immigration bei KPMG Law. Außerdem bist du Mitglied unseres internen Diversity Councils. Das ist ein Gremium, das sich intensiv mit allen Themen rund um Inclusion, Diversity und Equity befasst. Zu Beginn dieser Podcast-Folge möchte ich mit euch in die Vergangenheit reisen. Und da würde ich gerne von euch wissen, welchen Tipp würdet ihr eurem jüngeren Ich geben? Was würdet ihr heute vielleicht anders machen als damals? Starten wir mit dir, Elisabeth.
Ja, gerne, Julia. Also da habe ich sicher einige Tipps an mein jüngeres Ich. Vielleicht zunächst einmal aus meiner wirklich ganz eigenen Erfahrung der Tipp, betreib keinen Raubbau an deiner Gesundheit, ja, psychisch und physisch. Ich denke da, das werden aber wahrscheinlich meine Kolleginnen auch so kennen und bestätigen, an nächtelang in der Kanzlei sitzen, zu wenig Schlaf, Projekte fertigstellen, aber auch psychisch in dem Sinn, dass man sich zu große Sorgen macht, wie das eben vorangeht und wie es läuft. Da glaube ich, da wäre es gut, wenn mir das damals jemand gesagt hätte, Achtung, aufpassen, vor allem auch das Ganze ist ein Marathon und kein Sprint. Ja, auch den Tipp, glaube ich, kann man nicht früh genug bekommen. Ein zweiter Punkt vielleicht aber auch, gib 100%, das ist gut und das ist richtig, aber schau bei deinem Einsatz auch, dass er dich dorthin bringt, wo du hin willst. Also das wäre so zusammengefasst mein Rat an mein jüngeres Ich gewesen.
Karin, was fällt dir da ein?
Also ich kann mich meiner Vorrednerin Elisabeth nur anschließen. Und auf jeden Fall sollte man ja wissen, dass sich Ehrgeiz auszahlt, dass sich Dranbleiben auszahlt und aber trotzdem natürlich darauf achten, dass man sich nicht zu sehr verausgabt, dass es einem vielleicht dann irgendwann keinen Spaß mehr macht. Und natürlich muss man auch darauf achten, ob man im richtigen Setting arbeitet, sprich eben, ob man gefördert wird, ob es die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung gibt. Und wenn dies der Fall ist, dann ist man auf jeden Fall im richtigen Weg. Und ich glaube, wenn man dabei sieht, man stößt an, dann soll man sich auf jeden Fall auch aus seiner Komfortzone herausbewegen und zu schauen, was es vielleicht noch so gibt. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man seinen Fokus nicht verliert und dass man dranbleibt.
Stefanie, hast du noch einen Tipp, den du jetzt Kolleginnen mitgeben würdest?
Ja, ich glaube, was ich mitgeben würde und was ich auch gerne gehört hätte, als ich jünger gewesen wäre, ist insbesondere, sei mutiger. Erkenn Chancen, greif danach, auch nach Verantwortung, wenn sich das bietet. Auch wenn das heißt, dass man raus muss aus der eigenen Komfortzone und auf unbekanntes Terrain, weil man oft einfach kann, was einem andere zutrauen und noch viel mehr. Auch wenn man sich selbst nicht zutraut.
Die Rechtsberatung gilt ja als Männerdomäne. Ihr seid alle drei Partnerinnen bei KPMG Law. Wie sah denn so euer bisheriger Karriereweg aus und wie konntet ihr ihn für euch gut gestalten? Vielleicht, Stefanie, beginnen wir am besten mit dir.
Also ich habe im Grunde unmittelbar nach der Uni noch nicht gewusst, ob ich tatsächlich in die Anwaltei will. Ich habe mit dem Doktoratstudium begonnen, das ich dann schlussendlich aufgrund der Arbeit nicht abgeschlossen habe. Ich bin dann gelandet in Kanzleien, wo ich das große Glück hatte, dass ich Förderer hatte, die auf qualitative Arbeit Wert gelegt haben und Mitarbeiter gepusht haben, unabhängig davon, ob sie Frauen waren oder Männer. Das ist sicher nicht selbstverständlich und wie gesagt, ein großes persönliches Glück für mich gewesen.
Elisabeth, wie war das bei dir?
Bei mir war es so, also ganz zu Beginn, mein allererster Berufswunsch war Bäuerin, weil meine Eltern einen Bauernhof haben. Dann bin ich relativ mal schnell umgeschwenkt und wollte Richterin werden. Und dann war es eigentlich zu just nicht wahnsinnig weit weg und dann auch in die Anwaltei, wobei es bei mir so ähnlich war wie bei der Stefanie. Zu Beginn des Studiums war das für mich noch gar nicht so klar. Habe in einer sehr großen Kanzlei in der Bibliothek gearbeitet. Dort wurden dann Konzipienten gesucht und zwar genau im Bereich Arbeitsrecht, der mich halt sehr interessiert hat, schon vom Studium her, weil mir das Fach einfach extrem fasziniert hat. Und eigentlich wollte ich das Gerichtsjahr dann machen, bin aber dann mehr oder weniger, habe dann diese Chance ergriffen, worüber ich auch froh bin, und bin dann dort als Rechtsanwaltsanwärterin eingestiegen und glaube, habe auch wie sehr viele am Anfang gedacht, also Anwältin, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, ob ich das wirklich werden möchte, habe dann aber die Konzipientenzeit absolviert, dann die Rechtsanwaltsprüfung und letzten Endes hat sich dann eben als mein Beruf, meine Berufung herausgestellt und ja, bin eigentlich sehr glücklich, dass ich jetzt diesen Weg gegangen bin.
Ja, bei mir war es auch insofern ähnlich, als ich während dem Studium eher davon ausgegangen bin, dass ich nicht Rechtsanwältin werde, sondern mich eher die Diplomatie gelockt hätte oder internationale Organisationen. Aber es hat sich dann alles anders ergeben. Ich habe dann das Gerichtsjahr gemacht im Anschluss an das Studium und habe ich den Tipp bekommen, ob ich nicht eben Uni-Assistentin sein wollen würde und mir das vorstellen könnte und habe mir gedacht, ja, na gut, ja, dann bewerbe ich mich da mal und war dann eben am Institut für Zivil- und Unternehmensrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig und habe da dann eben auch die ersten, also ich habe während dem Studium auch eigentlich immer durchgängig, geringfügig und eben Sommerpraktika in großen und kleineren bekannten Wirtschaftsrechtskanzleien gemacht und habe natürlich schon den Alltag gekannt in einer Kanzlei, aber eher so aus der Sicht des studentischen Mitarbeiters, habe aber dann auf der Universität auch eben mit Rechtsanwälten zusammen eben größere Projekte gehabt, insbesondere halt im wissenschaftlichen Bereich klarerweise und habe da mir dann aber schon gedacht, dass ich mir das sehr, sehr gerne anschauen würde und eben auch gerne als Konzipientin in einer Rechtsanwaltskanzlei starten wollen würde nach der Zeit an der Uni. Bin gewechselt von der Uni dann eben in eine Wirtschaftskanzlei. Genau, und da hat sich dann eben für mich ja herausgestellt, dass mir das sehr großen Spaß macht und dass ich eben unbedingt eben diesen Weg weitergehen will. Habe dann die Rechtsanwaltsprüfung gemacht und bin dann eben auch Rechtsanwältin geworden.
Ja, Julia, weil du gemeint hast, eine Männerdomäne, vielleicht was da schon auch ganz interessant ist, ist, Männerdomäne wird ja der Rechtsanwaltsberuf erst oder ist es ja noch nicht im Bereich der Rechtsanwaltsanwärterinnen. Hier ist es ja ungefähr so 50-50%. Ich hoffe, dass ich da jetzt so halbwegs die aktuellen Zahlen sagen kann. Was aber dann interessant ist, ist, dass sich dieser Prozentsatz dann extrem vermindert, wenn es darum geht, wie viele Kolleginnen sich dann tatsächlich für den Rechtsanwaltsberuf entscheiden. Das sind dann nämlich um erheblich weniger. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, es ist 20%, vielleicht sogar noch weniger. Steffi, Karin, habt ihr da vielleicht?
Ja. Es kommt auf den Bereich an.
Kommt auf den Bereich an, ganz sicher, ja. Aber wirklich erheblich weniger. Und da wäre es einfach auch wichtig und gut, wenn man sagt, man möchte diesen Prozentsatz einfach auch erheben, ja, dass wir verlieren so viele wertvolle Kolleginnen auf dem Weg zum Rechtsanwaltsberuf und das muss sich definitiv einfach ändern, weil, wie gesagt, uns in den Kanzleien dadurch viel verloren geht.
Sieht ihr da bestimmte Maßnahmen, die gesetzt werden sollten? Habt ihr Ideen, wie man das verbessern kann?
Also meiner Meinung nach, wenn ich da mal gleich als Erste dazu spreche, ist es wichtig, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen und glaubhaft zu machen für die jungen Kolleginnen. Das ist meines Erachtens wirklich eigentlich eine der wichtigsten Maßnahmen, weil es so ist, dass viele Rechtsanwaltsanwärterinnen den Eindruck haben, dass eine Kanzleikarriere mit Kind nicht möglich ist. Und hier, glaube ich, müssen wir einfach entsprechende Schritte setzen. Das würde auf jeden Fall schon viel bringen.
Ja, und ich glaube, nicht nur Schritte setzen, sondern auch der zweite Aspekt, den du angesprochen hast, vorleben, neue Wege gehen. Mhm. Und auch wenn es manchmal Pionierarbeit ist, aber wir selbst, glaube ich, nehmen jetzt schon manche Dinge wahr, die für uns anders und vielleicht leichter sind, als sie für Frauen vor 10 Jahren waren in der Anwaltei. Und ich glaube, wir sind dann einfach auch dazu aufgerufen, das leichter zu machen für die Frauen, die uns nachfolgen werden.
Ich glaube auch, dass es schon um einiges leichter geworden ist als vor 10 Jahren, wie die Steffi gesagt hat. Und dass wir das eben jetzt vorleben müssen, wie das funktionieren kann. Und natürlich ist eine gewisse Flexibilität auch von den anderen Kollegen gefordert. Und ja, da ist aber, glaube ich, jetzt auch schon gerade bei der jüngeren Generation auch das Verständnis da, dass das so sein muss und dass eine Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie möglich sein muss, wenn eben alle da an einem Strang ziehen.
Unsere letzte Frage geht dann eigentlich eh schon genau in diese Richtung. Und zwar würde ich zum Schluss gerne noch mit euch in die Zukunft blicken. Was wünscht ihr euch denn für die Frauen der nächsten Generationen? Steffi, was kommt dir da vielleicht in den Sinn?
Ich glaube, einiges ist schon gesagt worden, dass es tatsächlich leichter wird und dass wir nicht mehr so viele Talente, so viel Wissen, so viele wertvolle Mitarbeiter verlieren, weil sie die Meinung haben, ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, dass das ein unattraktiver Beruf wäre. Ich glaube, es gibt Herausforderungen, das muss man jetzt gar nicht kleinreden, aber nichts, was sich nicht mit Willen irgendwie lösen ließe. Und insofern kann ich nur appellieren, dass es sich lohnt, es zu versuchen. Und wir sind dabei und es wird dann hoffentlich, werden Dinge selbstverständlicher.
Ich wünsche mir, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass sich mehr Frauen es zu versuchen, dass sie nicht abgeschreckt sind. Und genau, und dann kann ich eben nur den Tipp geben, wenn man Interesse hat für den Beruf und einem das Spaß macht, dann sollte man sich auf jeden Fall nicht abschrecken lassen, sondern es unbedingt probieren und versuchen, seinen Weg zu gehen, weil man sonst ja nie weiß, was gewesen wäre, wenn man es nicht doch probiert hätte.
Ja, ich kann mich der Steffi und der Karin eigentlich nur anschließen und ich hoffe auch, dass sich einfach auch auf einer höheren Ebene, also gesellschaftlich, was ändert. Wieder das Thema Care-Arbeit, also ich glaube eben, dass das Women Empowerment nicht nur eine Frage von Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist, aber ich sehe es immer mehr jetzt auch mit meiner kleinen Tochter, dass es eben ein großes Thema ist. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass sich gesellschaftlich so eine Entwicklung einsetzt, dass Care-Arbeit etwas ist, was zwischen den Eltern, egal welchen Geschlecht, einfach wirklich gerecht aufgeteilt wird. Weil damit wäre es dann auch automatisch so, dass Vereinbarkeit von Beruf und Familie etwas ist, das alle Arbeitnehmer, freie Dienstnehmer, wie auch immer, die im Erwerbsleben tätig sind, gleich berührt. Und damit wäre es auch etwas, was für alle Arbeitgeberinnen wichtig ist. Ja, wenn es ein Thema ist, das halt alle betrifft, dann muss man sich dem ganz anders widmen, als wenn es immer nur eine Gruppe, die ist, die das eben übernimmt und es immer eine Gruppe von Arbeitnehmern gibt, die man beschäftigen kann, ohne, sage ich mal, diese Einschränkungen. Das wäre etwas, glaube ich, was uns wirklich im Arbeitsleben und auch sonst extrem voranbringen könnte. Dass Unternehmen auch wirklich echte Initiativen treffen. Ich sehe das schon jetzt bei uns in der KPMG, dass wir da wirklich geschlossen im Partnerinnenkreis und auch stark uns dafür einsetzen, dass etwas auf den Weg kommt mit dem Diversity Council, mit echten Maßnahmen, dass sich etwas ändert, Veränderungen auf den Weg gebracht werden. Das ist einfach extrem wichtig, dass es nicht nur so ist, dass man quasi einmal im Jahr dann meistens am Frauentag auf LinkedIn oder so verlautbart, dass es toll ist, wenn man sehr viele Kolleginnen hat, ja, sondern dass wirklich in den Organisationen der Wille da ist, echte Maßnahmen zu treffen und eine echte Veränderung auf den Weg zu bringen.
Vielen Dank für das Gespräch. glaube, es sind sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank für eure vielen spannenden Einblicke. Das Thema Women Empowerment wird uns auch noch in weiteren Folgen beschäftigen. Und ich freue mich, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch dann wieder mit dabei sind. Alles Liebe und bis bald.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.